Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie sehr herzlich zu einer PFB-Audio-Fortbildung von Pains.at über Prävalenz, Ursachen und Auswirkungen von Appetitmangel in Österreich und wie man einen solchen verhindern bzw. medizinisch und pflegerisch intervenieren kann. Dieser Podcast entstand mit freundlicher Unterstützung von Candoro Ethics. Als Expertinnen und Experten begrüße ich Frau Dr. Barbara Hoffmann, erste Oberärztin an der Abteilung für Akutgeriatrie, Remobilisation am Zentrum für Altersmedizin, Klinikum Klagenfurt am Wörthersee. Herzlich willkommen, Frau Dr. Hoffmann. Danke, dass Sie uns aus Klagenfurt zu uns ins Studio gekommen sind.
Ich bedanke mich für die Einladung zu diesem gemeinsamen Austausch und bin sehr gerne hierher nach Wien gekommen. Ich begrüße Sie hier und alle Zuhörerinnen und freue mich, zu diesem brisanten Thema zu sprechen.
Weiters begrüße ich als Vertreterin der Pflege die Diplom-Gesundheits- und Krankenpflegerin Nadja Are-Gruber. Frau Are-Gruber ist Pflegedienstleiterin im Seniorenwohnheim St. Rupert in Straßwalchen und Vorstandsmitglied der Gesellschaft für Schmerzmanagement der Gesundheits- und Krankenpflege in Österreich. Herzlich willkommen bei uns im Studio. Auch Ihnen danke für die Anreise nach Wien.
Vielen Dank für die Einladung, hier gemeinsam mit den Kollegen zum Thema Appetitlosigkeit zu sprechen. Ich freue mich, dass ich als Vertreterin der Berufsgruppe der Pflege heute dabei sein kann und freue mich auf ein angeregtes Gespräch und auch einen gemeinsamen Austausch.
Last but not least begrüße ich Herrn Dr. Paul Groß, Arzt für Allgemeinmedizin in Wien mit Zusatzfach Geriatrie, Spezialisierung in fachspezifischer psychosomatischer Medizin mit einem Diplom der Österreichischen Ärztekammer für Palliativmedizin. Dr. Groß ist auch Lehrbeauftragter der FH Campus Wien. Schön, dass Sie heute bei uns sind.
Herzlichen Dank für die Einladung und ich freue mich auf ein angeregtes Gespräch zu diesem sehr interessanten, aber leider ein bisschen im Hintertreffen geratenen Thema.
Mein Name ist Volkmar Welguni, ich bin Medizinjournalist und darf die heutige Diskussion moderieren. Neben meinem fachlichen Interesse bin ich insofern schon sehr auf die Expertise meiner Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner gespannt, da ich als Angehöriger ganz persönlich in meinem familiären Umfeld aktuell mit dieser Problematik konfrontiert bin. Eine 87-jährige Frau, Zeit ihres Lebens extrem sportlich und fit, aber trotzdem immer mit dem Gewicht nach oben kämpfend, bis 85 Jahre täglich mit dem Fahrrad unterwegs, sozial bestens eingebettet, verliert seit einem halben Jahr nicht nur kontinuierlich an Gewicht, sondern damit auch Kraft, Energie, Mobilität und Lebensfreude. Derzeit wiegt sie noch 45 Kilo, bemüht sich wirklich ernsthaft zu essen, aber es ist mehr Qual als Genuss, weil der Appetit fehlt. Die Konsultation bei der Hausärztin verlief zuletzt wenig aufbauend. Das sei normal im Alterungsprozess, sagt sie. Spezifische Medikamente gegen Appetitmangel stünden nicht zur Verfügung. Frau Dr. Hoffmann, ist der geschilderte Fall eher Einzelfall oder, wie mir die Hausärztin vermitteln wollte, eigentlich typisch im Lauf der Alterung? Anders gefragt, welchen Stellenwert hat Appetitmangel im klinischen Bereich? Wieso ist es so ein wichtiges Thema, dass wir uns heute damit auseinandersetzen wollen?
Ich finde es sehr schön, dass wir gleich mit einem praxisnahen Beispiel in diese Diskussionsrunde starten. Und ich kann die Argumente der Hausärztin bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen, kann sie nicht ganz von der Hand weisen, möchte das aber ganz klar differenzieren. Wenn man den normalen, unter Anführungszeichen, Alterungsprozess als chronischen Entzündungsprozess, sogenanntes Inflammaging, definiert, mit einer proaktiven Ausschüttung von inflammatorischen Zytokinen, dann ist das schon bis zu einem gewissen Grad regelrecht, dass der alte Mensch einen gewissen Teil an Substanz verliert, denn durch dieses Inflammaging kommt es zu einer generalisierten Atherosklerose mit den entsprechenden zerebrovaskulären, kardiovaskulären und weiteren Problematiken sowie Diabetes mellitus mit den entsprechenden Spätfolgen, auch Osteoporose und ebenso muskulären Substanzverlust der Sarkopenie. Aber wenn Sie beschreiben, dass die Dame prinzipiell sehr fit und sehr sportlich war und das erst seit einer sehr kurzen Zeit geht, dieser Verlauf, dann gehe ich einmal prinzipiell davon aus, dass da zuerst eine umfassende medizinische Diagnostik für diesen starken augenscheinlichen Gewichtsverlust stattgefunden hat. Wenn da nichts akut Gravierendes zutage gekommen ist, dann gibt es viele Dinge, wo wir jetzt ansetzen können, um diese Patientin in weiterer Folge abzuklären von ihrer Problematik. Aber dieses Beispiel zeigt uns ganz gut, dass selbst auch fitte Herrschaften, die dann auch im Endeffekt auch eine gute muskuläre Reserve, wenn sie so sportlich waren, noch sich selbst erhalten haben, dass auch die nicht gefeit sind, einen Appetitmangel und vielleicht dann wirklich eine Mangelernährung zu erleiden. Und im klinischen Alltag sehen wir das bereits beim Eintritt in das Krankenhaus zu circa 30%, und das aggraviert sich je nach Spitalsabteilung. Die Geriatrie ist da führend und natürlich Intensivaufenthalte bis zu nahezu 100% Patienten, die an Mangelernährung leiden, und starten tut das natürlich mit dem Appetitmangel.
Also von Einzelfällen sind wir weit entfernt, wie wir jetzt gehört haben. Der Herr Dr. Groß hat in seiner Begrüßung auch schon kurz angedeutet, dass es trotzdem ein sehr oft vernachlässigtes Thema ist. Frau Ari-Gruber, warum wird trotz der Wichtigkeit des Themas so wenig darüber gesprochen? Und warum sollte eigentlich viel mehr darüber gesprochen werden?
Als Pflegedienstleiterin in einem Seniorenwohnhaus sehen wir das natürlich sehr oft, dass die Bewohner und Bewohnerinnen, die bei uns einziehen, bereits mit einer Mangelernährung zu uns kommen. Mir ist einfach an der Stelle nochmal wichtig zu erwähnen, das ist nämlich ein bisschen ein Irrglaube auch in unserer Berufsgruppe, dass ein Mensch, der vielleicht einen hohen BMI hat, auch mangelernährt sein kann. Ich glaube, dass man da nochmal unterscheiden muss, und wie gesagt, selbst in meiner Berufsgruppe ist es nicht ganz klar, dass ein hoher BMI nicht unbedingt heißt, dass der nicht mangelernährt ist. Warum wird nicht darüber gesprochen von der Wichtigkeit der? Ich kann mir vorstellen, dass das natürlich etwas mit einer gewissen Schamgefühl und einem Stigmata zu tun hat. Wer möchte denn gern darüber reden, dass es einem nicht gut geht, dass man vielleicht nicht essen kann? Und viele Menschen, glaube ich, sehen das auch als ein Zeichen der Schwäche. Gerade wenn man sein ganzes Leben lang sehr aktiv war, sehr selbstständig war, kann das ein Anzeichen für Schwäche sein. Beziehungsweise man hat das Gefühl, dass es das ist. Auf der anderen Seite glaube ich natürlich, dass auch in unserer Gesellschaft einfach der Fokus nicht darauf gerichtet ist. Es gibt so viele andere Themen im Gesundheitswesen, die momentan extrem in den Medien sind. Wenn man da mal Demenz zum Beispiel als großes Thema nimmt oder auch Herzinfarkt, das wird einfach, das ist sehr präsent in den Medien. Und ich glaube, dass da die Appetitlosigkeit einfach nicht allzu wichtig wahrgenommen wird. Zudem glaube ich, dass wir einfach auch eine mangelnde Kommunikation haben untereinander. Ja, zwischen Pflegepersonal, gerade im extramoralen Bereich, ist die Kommunikation natürlich noch schwieriger, weil man sich nicht so oft sieht. Also Pflegepersonal, der Patient oder der Betroffene selber, die Hausärztin, die Angehörige. Ich glaube, dass wir da auch Kommunikationsschwierigkeiten haben und deswegen das Thema einfach ein bisschen untergeht.
Frau Dr. Hoffmann, Sie wollten dazu noch etwas ergänzen?
Zum Body Mass Index und der Wertigkeit wollte ich das genau bestätigen, was gerade gesagt wurde. Es ist sehr zu befürworten, dass Gewichtskontrollen gemacht werden, auf jeden Fall bei den Patienten. Aber der Body Mass Index sagt eben nichts über die Körperzusammensetzung an und für sich aus. Und eben ein höherer Body Mass Index könnte durchaus auch eine sarkopene Adipositas bedeuten. Das heißt, der Patient hat zwar viel Körpergewicht, aber sehr viel Fett und nicht Muskelmasse. Und das beeinträchtigt ihn dann auch in der weiteren Behandlung und in den weiteren Fortschritten und in seiner weiteren Autonomie.
Vielen Dank. Herr Dr. Groß, bei wem, warum und unter welchen Bedingungen tritt Appetitmangel auf?
Ja, ich möchte eigentlich jetzt noch einen Schritt davor gehen. Ich möchte weg von den Pathologien, die selbstverständlich bestehen, das ist schon klar. Ich möchte noch mal zur Physiologie des Alterungsprozesses kommen. Und wenn man sich vorstellt, dass man als 30-Jähriger ungefähr 100% der Organfunktionen hat, stimmt nicht ganz, eigentlich sind es 27, ab 27 geht es bergab, also mit 30% ungefähr 100% Organfunktionen, wie schaut das dann bei einem 75- bis 80-Jährigen aus? Zum Beispiel Muskelmasse 70%, Handmuskelkraft 55%. Aber etwas, was fast überhaupt nie erwähnt und nicht beachtet wird, sind die Geschmacksknospen. Man muss sich vergegenwärtigen, dass ein 80-Jähriger nur rund 35% der Geschmacksknospen eines 30-Jährigen hat. Wenn man das ausprobieren will, wie das ist, dann schlage ich vor, kosten Sie einmal eine Babynahrung im Glas. Also meine Buben haben die immer kategorisch abgelehnt, außer es war wirklich unbedingt notwendig. Und dann hat der Papa, also ich, das dann versucht zusammen zu essen, so Kalbfleisch in Nudeln oder so. Das schmeckt nach gar nichts. Klar, Kleinkinder haben wesentlich mehr Geschmackskosten noch und es ist natürlich auch viel weniger gewürzt. Also wer mal testen will, wie ein 80-Jähriger die Nahrung schmeckt, dann soll er mal so eine Babynahrung im Glas kosten. Dann kann man sich das ungefähr vorstellen. Anders ausgedrückt, denen schmeckt es einfach nicht. Das hat es mit einer Pathologie noch überhaupt nichts zu tun. Das ist der ganz normale Alterungsprozess. Vergegenwärtigt wird es nicht, weil wenn ich es jetzt sehr bösartig formuliere, was bekommen 80-Jährige? Pürierte Schonkost. Also man muss wirklich auch von der Ernährungsseite her das eindeutig betrachten, dass man denen wirklich auch was anbietet, was den Appetit anregt. Wenn ich jetzt zur Pathologie komme, gut, das wurde schon erwähnt, aber man kann natürlich alles Mögliche, Tumore im Magen-Darm-Bereich oder auch in der Palliativmedizin oder heute ist ein sehr heißer Tag, Exsikrose macht einen dramatischen Appetitmangel. Wir merken das selber, wenn der Mund austrocknet, das wird alles bitter, den Leuten schmeckt es nicht. Also das ist ein definitiver Risikofaktor, der die gesamte Alterungsprozess betrifft.
Frau Dr. Hoffmann, wenn man jetzt diese physiologischen Voraussetzungen mit bedenkt, die wir gerade gehört haben, was gibt es für Möglichkeiten oder gibt es überhaupt Möglichkeiten, einem drohenden Appetitmangel vorzubeugen bzw. das Risiko dafür zu reduzieren, im Vorhinein schon, bevor er auftritt?
Ich kann da genau dem Herrn Dr. Groß das einfach nur ergänzen, was bereits gesagt wurde, dass man die multiplen Risikofaktoren, die bestehen für einen Appetitmangel, dass man die sich zuerst anschauen muss, um dann zu sehen, wie kann man die weiter verfolgen und was kann man entsprechend tun. Und die Nahrung geht über den Mund und Magen und Gastrointestinaltrakt. Also das ist der erste Weg, der zu korrigieren oder zu diagnostizieren sich anbietet. Und es schaut sehr banal aus. Aber bei einer ganz normalen klinischen Untersuchung oder bei einer klinischen Visite fordern wir den Patienten auf, uns einmal seine Mundhöhle zur Inspektion zu zeigen. Und häufig ist es die Mundtrockenheit, so wie wir gerade gehört haben, die Exsikose. Aber ganz häufig haben diese Patienten, wenn sie schon auch an Gewicht abgenommen haben und vielleicht eine schlechte Immunlage haben, einen Pilzbefall der Zunge, so einen Mundsor, sagen wir. Und das ist ein Belag auf der Zunge, der schaut nicht so wahnsinnig hübsch aus, aber der kann mir ganz stark den Appetit nehmen. Also wenn ich da zum Beispiel medikamentös ansetzen kann, kann ich oft sehr viel schon gewinnen. Wenn der Patient, so wie in Ihrem Fall, diese Dame, die so viel Gewicht abgenommen hat, da würde ich mich nicht scheuen, sie wirklich mit einer endoskopischen, gastroskopischen Untersuchung da abzuklären, ob nicht ein Magengeschwür oder irgendwas anderes Dramatisches dahinter steckt. Und man sollte auch bedenken, dass die Patienten vielleicht immobilisiert sind, dass sie motorische Defizite haben, sich selbst zu ernähren. Entweder sind sie nach einem Schlaganfall, wo sie eine Körperhälfte, eine Hand zum Essen nicht einsetzen können, vielleicht sind sie gar nicht mobil genug, um sich Nahrungsmittel selbst einzukaufen oder zuzubereiten zu können. Und die geistigen Einschränkungen sind auch schon heute angesprochen worden, dementielle Erkrankungen, wo der Patient einfach vielleicht vergisst, ob er schon gegessen hat. Und der klassische Patient, der an einen Appetitmangel leidet, ist der Patient, der alt ist, der multimorbid ist, chronische Erkrankungen hat und der vereinsamt ist. Also das ist wirklich, wenn Sie einsam oder alleine sind, heute koche ich mir nichts Besonderes. Aber wenn das jeden Tag der Fall ist, dann ist die Spirale oder der Kreislauf da quasi schon geschlossen. Und was wir auch noch nicht erwähnt haben, sind die Patienten, die chronisch krank sind, die polymorbide sind, die eine Polypharmazie, eine Multimedikation deshalb bekommen. Und auch die Nebenwirkungen dieser Medikamente können ganz häufig einen Appetitmangel hervorrufen. Und ich denke, das sind ganz viele Hebel, wo man dann auch therapeutisch und weiter diagnostisch ansetzen kann.
Frau Ari-Gruber, den Pflegenden, egal ob den professionell Pflegenden oder auch den pflegenden Angehörigen, kommt in diesem Zusammenhang, wir haben jetzt die ganze breite Palette gehört, von physiologisch bis sozial und psychologisch, eine besondere Bedeutung zu. Sie sind oft die Ersten, die hier Veränderungen im Essverhalten bzw. eine Gewichtsabnahme wahrnehmen. Welche pflegerischen, vielleicht aber auch welche sozialen Präventionsmaßnahmen könnten aus Ihrer Sicht versucht werden, um einem Appetitmangel, einem späteren, rechtzeitig vorzubeugen?
Also ich glaube, man muss das ein bisschen unterscheiden zwischen der häuslichen Pflege, ja, ob das jetzt durch jetzt zum Beispiel eine Hauskrankenpflege ist oder durch pflegende Angehörige und einem stationären Setting. Im häuslichen Setting ist es so, dass natürlich die Angehörigen eine enorme Rolle spielen. Sie sind immer da. Und sie kennen diesen Menschen schon eine ganze Zeit lang. Das heißt, sie sind die Ersten, die eigentlich Veränderungen bemerken. Das Problem ist ein bisschen dabei, wem sollen sie das sagen? Ja, wer hört ihnen zu? Und vor allem fehlt ihnen auch ein bisschen die Expertise. Weil ich nehme vielleicht etwas wahr, kann das aber vielleicht gar nicht richtig zuordnen. Ist es jetzt ein Problem oder ist es normal? Oftmals ist die Frage, gehört das zum Altwerden dazu? Die pflegenden Angehörigen wissen das gar nicht und haben aber auch wenig Möglichkeit nachzufragen. Ja, sie haben wenig Anlaufstellen. Die erste Anlaufstelle ist dann die Hauskrankenpflege, wenn man sie dann quasi als Hilfe dazu holt. Alternativ sind es dann oft Freunde und Bekannte, ja, weil man einfach sich austauscht. Oder dann die Hausärzte, wo man sagt, wie ist das? Ist das normal? Gehört das dazu? Also ganz wichtig, da Zeit sich zu nehmen, um zuzuhören, um das, was sie wahrgenommen haben, miteinander zu besprechen. Was natürlich helfen kann gegen Appetitmangel, und das ist relativ gleich stationär und extramural, beziehungsweise in der Zuhause, gemeinsame Mahlzeiten. Essen an sich ist ja nicht nur Nahrungsaufnahme. Ja, Essen an sich ist einfach etwas Gesellschaftliches. Es ist Wohlbefinden, es ist Lebensqualität, gemeinsam zu sitzen. Und gemeinsame Mahlzeiten können natürlich den Appetit anregen. Mit Familie, mit Freunden, am Sonntag, wie auch immer das dann biografisch auch einfach gelebt wurde, kann das einfach helfen. Ist keine Familie mehr da oder ist man relativ einsam, was die Frau Dr. Hoffmann auch gesagt hat, ein großes Thema ist, können auch offene Mittagstische helfen. Also gerade in Gemeinden haben Pfarren oder Kirchen einfach offene Mittagstische, wo man hingehen kann. Setzt natürlich voraus, dass man es körperlich noch kann. Essen auf Rädern, auch eine Möglichkeit, ja, um einfach Essen geliefert zu bekommen. Die Frage ist, warum kann dieser Mensch nicht essen oder möchte er nicht essen? Und dann die Fragen, die Antworten, die Frau Dr. Hoffmann schon gesagt hatte, da bin ich ganz bei ihr. Kann ich mir denn überhaupt was zubereiten? Bin ich dazu in der Lage? Habe ich die finanziellen Mittel, etwas zu kaufen? Komme ich überhaupt dahin? Können Sie mir das liefern? Das sind alles Themen, denen muss man einfach auf den Grund gehen. Grundsätzlich können Angehörige natürlich unterstützen, wenn welche im näheren Umfeld sind. Ansonsten ist mir einfach auch noch wichtig zu erwähnen, dass auch diese, was man jetzt auch schon sieht beim Wohnen von Senioren, dieses gemeinsame Zusammenbringen von Kindern und alten Menschen einfach auch etwas ist, was gut helfen kann. Man ist in der Gruppe einfach leichter und besser, weil man auch in Gespräche verwickelt wird, weil man wieder eine Aufgabe bekommt. Auch da kann man mit Schulen oder Kindergärten kann man versuchen, einfach Kontakt aufzunehmen, ob man da etwas eine Möglichkeit findet, gemeinsam etwas auf die Füße zu stellen. Auch gemeinsames Einkaufen gehen. Einfach in einem Geschäft sich Anregungen zu holen, ist eine Möglichkeit, um wieder Appetit zu wecken.
Vielen Dank. Herr Dr. Groß, wenn wir jetzt von der Prävention oder vom Früherkennen zur Diagnose kommen. Jetzt haben wir so viele Möglichkeiten, eine breite Palette gehört, wo das überall beginnen kann, das Problem. Stelle ich mir jetzt schwierig vor aus Sicht der Medizin, wie man es jetzt wirklich einen Appetitmangel diagnostizieren kann. Vielleicht können Sie uns dazu etwas sagen.
Ja, da muss ich auch schon wieder ein bisschen früher anfangen. Also ich selber bin ein absoluter Fan vom geriatrischen Assessment, also von der umfassenden Funktionsbewertung. Da haben wir alle Dimensionen, die wir betrachten sollten, die physischen, die kognitiven, die emotionalen, die ökonomischen, die sozialen und die häusliche Umgebung. Und in diesem Zuge gibt es auch sogenannte Nutrition Scores. In diesem Nutrition Score werden einfach harmlose Fragen gestellt. Zum Beispiel, weil gerade die Vorrednerin das gesagt hat, habe ich genug Geld, um mir das überhaupt zu kaufen? Habe ich Erkrankungen der Zähne? Und eine Frage, die in diesem Score auch mit sehr vielen, ich sage es gleich dazu, Negativpunkten bewertet wird, ist, essen Sie weniger als 2 Mahlzeiten pro Tag? Jetzt würde er noch sagen, na, 2 Mahlzeiten isst doch eh jeder 3. Und dann will ich die Realsituation auch über das angesprochene Essen auf Rädern einmal erzählen, also wie mir es als Hausarzt sozusagen entgegenkommt. Wenn also jetzt eine allein lebt und Essen auf Rädern bekommt, dann wird sie in der Früh, wenn es hoch hergeht, einen Tee und zwei Kekseln essen. Und zum Mittag wird dann Essen auf Rädern geliefert. Sie isst dann zumeist die Hauptmahlzeit und die Nachspeise und am Abend die Suppe. Und dann sagt sie, ich habe 3 Mahlzeiten gegessen. Wenn ich das allerdings ernährungsphysiologisch und kaloriengewichtet betrachte, ist das nur eine. Und da mit diesen Scores kann man dann schon sehr frühzeitig die Probleme erkennen und auch angehen.
Frau Dr. Hoffmann, Sie wollten hier noch etwas ergänzen?
Ich würde da noch gerne was ergänzen, ja? Weil ich finde das ausgezeichnet und das ist natürlich unsere Expertise, das geriatrische Assessment. Und ich bin da schon ein bisschen stolz, dass wir unsere stationären Patienten tatsächlich zu 100% screenen auf eine Mangelernährung. Wir machen das mit dem Mini Nutritional Assessment, mit der Shortform. Das sind eben ganz einfache Fragen, wie wir gerade gehört haben. Haben Sie Gewicht abgenommen? Haben Sie akute Erkrankung? Ja, haben Sie natürlich auch. Auf das Körpergewicht wird eingegangen, der Body Mass Index. Wenn ich den Patienten nicht wiegen kann, kann ich den Oberarmumfang, wenn der unter 22 cm ist, ist der Patient gefährdet, oder den Unterschenkelumfang, wenn der unter 31 cm ist, ist der Patient für eine Mangelernährung gefährdet. Also es sind so einfache Blicke und unsere Pflege macht das hochdankenswerterweise tadellos mit und wir wissen alle, dass dieses Basisscreening ganz wesentlich für den therapeutischen Erfolg dann ist.
Lass mich da noch einmal nachhaken. So wie Sie es formuliert haben, scheint das allerdings bei weitem nicht der Standard zu sein, so vorzugehen, wie Sie es gerade aus Ihrem Haus schildern. Ist das, weil wenn, über dieses Setting haben wir schon viel geschrieben und gehört, dass das natürlich die optimale Form ist, aber verbreitet im klinischen Alltag scheint es ja noch nicht ganz so zu sein.
Woran liegt das? Ist es leider nicht. Ich bin die ärztliche Leitung vom klinischen Ernährungsteam im Zentrum, im Klinikum Klagenfurt am Wörthersee. Und wir haben da eine ausgezeichnete Chefdiätologin, wo wir da wirklich ganz toll an einem Strang ziehen. Und wir sind da wirklich ein bisschen eine Vorreiterrolle. Und wir versuchen da wirklich andere Abteilungen jetzt auch mit ins Boot zu nehmen. Das geht natürlich immer nur Stück für Stück, weil man kann das einfach nicht so großflächig in einem raschen Tempo ausrollen, aber das wäre schon Standard, wie auch andere Screenings eben für ältere Herrschaften.
Ari Gruber, Sie wollten auch noch dazu etwas sagen?
Ja, bezüglich dem MNA, das ist dieses Assessment-Instrument für Mangelernährung, auch wir verwenden den im Haus in der Short-Version. Es gibt auch die Long-Version, wo einfach noch etwas mehr nachgefragt wird, aber standardmäßig ist bei uns auch jeder Bewohner, der bei uns ins Seniorenwohnhaus einzieht, wird erstmal gescreent, um einfach auf Mangelernährung gleich mal zu schauen, haben wir da eine Thematik oder haben wir keine. Bei der Recherche für diesen Podcast habe ich auch etwas ganz was Spannendes gefunden, nämlich von einer Pflegewissenschaftlerin, die einfach in Österreich sehr bekannt ist. Ja. Und die hat den PMU-Screening-Ernährungsscore quasi entwickelt, weiß ich nicht, aber es ist zumindest von ihr veröffentlicht. Und das ist quasi wie dieser MNA, wie dieser Nutrition Score, bloß etwas ausführlicher. Und ich finde das ganz toll, weil ganz viele Dinge einfach abgefragt werden, die man vielleicht so ein bisschen im Alltag vergisst. Gerade, wie gesagt, der Mundstatus, ganz ein wichtiges Thema. Auch bei uns im Seniorenbereich Schluckstörungen, Mundtrockenheit aufgrund von Nebenwirkungen von Medikamenten, aber auch die Zahnprothesen sind natürlich ein großes Thema, weil wenn ich nicht gescheit kauen kann, ja, kann ich auch viele Lebensmittel nicht mehr essen und es fördert das. Zumal werden dort auch in diesem PEMU Assessment Dinge abgefragt wie soziale Indikationen. Ist gerade der Partner verstorben, was einfach auch dazu führt, dass ich weniger Appetit habe. Und das ist, wie Sie hier, also Sie sehen das nicht, aber es sind 5 Seiten, wo einfach quasi abgefragt wird, finde ich ein ganz ein tolles Instrument. Wissenschaftlich ist es einfach noch nicht genug untersucht. In der Praxis findet es großen Zuspruch, aber wie gesagt, es ist einfach die Validität und die Reliabilität sind einfach noch nicht ausgehend untersucht. Aber grundsätzlich finde ich das eine ganz tolle Geschichte, um einfach vorab gleich mal zu klären, haben wir überhaupt ein Problem und müssen wir uns um das zügig kümmern.
Vielleicht ein kurzer Hinweis an die Hörerinnen und Hörer an dieser Stelle. Wir werden einen Link auch zu diesen und anderen Unterlagen, vielleicht die hier im Gespräch vorkommen, dann mit dem Podcast auch veröffentlichen, dass man hier noch ein bisschen nachschauen kann, wenn es dann interessiert. Herr Dr. Groß, ich möchte zu Ihnen zurückkommen. Noch eine Zusatzfrage. Wir haben über Risikopatienten und Risiken gesprochen in der Diagnostik. Eine Diplomarbeit von Frau Weigelhofer an der FH Joanneum beschäftigt sich mit der Berechnung des Grundumsatzes des Menschen im Verhältnis zum Bedarf bei chronischen Wunden. Demnach verdoppelt sich der Bedarf an Kalorien bei chronischen Wunden. Das heißt, im Schnitt müsste eine Patientin oder ein Patient mit chronischen Wunden in etwa, hat sie ausgerechnet, die Frau Weigelhofer, 3000 Kalorien am Tag zu sich nehmen. Das ist in der Praxis eher unrealistisch. Heißt das also, Appetitmangel ist ein Risiko für chronische Wunden beziehungsweise ein Risiko, um eine Chronifizierung von Wunden zu begünstigen?
Ja, schlicht und einfach ja. Ich bin total dankbar, dass die Kollegin Weigelhofer 2009 dieses Thema aufgegriffen hat. Sie hat das extrem akribisch gemacht. Diese Arbeit strotzt vor Formelberechnungen, durch die man sich erst durchackern muss, weil sie für jeden Faktor Fieber, Größe der Wunde eigene Berechnungen angestellt hat. Und ja, es ist so. Das ist auch etwas, was vielleicht sogar für die Pflege interessant ist, insofern, weil man ja üblicherweise sagt, die Pflege ist schuld, wenn jemand einen Dekubitus bekommt. Und das ist ein bisschen zu kurz gegriffen, sondern man muss schon sehr auf die Ernährungssituation und vor allem natürlich auch auf die Eiweißfraktion schauen. Und sie hat da eben berechnet, bei so einem durchschnittlichen Menschen, wenn der, sagen wir, um die 70 ist und einen Dekubitus hat, der unter 50 Quadratzentimeter hat, dann braucht der ungefähr 3000 Kalorien. Und das ist extrem unrealistisch und ich habe das auch bewiesen. Ich habe mit Studierenden von mir in einem Pflegewohnheim die Erlaubnis bekommen, eine Gruppe von Bewohnerinnen zu begleiten den ganzen Tag lang, und zwar vom Frühstück bis zum Abendessen. Ich habe also für jeden Bewohner, Bewohnerin einen Studierenden gehabt und die haben mit Waage und Rechner und allem exakt ausgerechnet, was die gegessen haben, und zwar ganz exakt. Nicht das, was die Diätologin oder wer auch immer schon vorberechnet hat, sondern was sie wirklich gegessen haben. Da kommen natürlich dann auch die Sachen, die die Verwandten und Bekannten gebracht haben, dazu. Wie auch immer, wir haben das über eine Woche gemacht. Die Studierenden haben das dann schlussendlich doch etwas anstrengend gefunden, aber es war sehr unterhaltsam. Und wir haben über eine ganze Woche einen Schnitt von diesen Bewohnerinnen, es waren so um die 30, von 1300 Kalorien pro Tag gefunden. Das ist das, was sie wirklich essen. Nicht, dass in irgendeiner Liste steht, nicht, dass das jemand ausgerechnet hat. Und wenn man sich dann noch die Arbeit von der Frau Weigelhofer daneben betrachtet, dann ist das nicht mal der Grundumsatz oft. Ja, also das heißt, wenn die jetzt chronische Wunden haben, die können überhaupt nicht heilen. Ich sage dann immer auch meinen Studierenden oft, wenn das Material nicht da ist, der Strom nicht da ist, die Energie nicht da ist, wie soll diese Wunde heilen? Also ich kann das nur wirklich hundertprozentig bestätigen, was die Frau Weigelhofer 2009 geschrieben hat. Ich habe das dann mit meinen eigenen Studierenden von der FH sozusagen evaluiert und das ist auch absolut richtig.
Dann wollen wir jetzt zum nächsten Kapitel kommen. Wir haben bis jetzt sehr viel eben über Risiken, Gründe für Appetitmangel gesprochen, die sehr, sehr breit und mannigfaltig sind, wie wir gehört haben. Jetzt möchte ich gerne zur Therapie kommen, wenn ein Appetitmangel festgestellt wurde, Frau Dr. Hoffmann. Bevor wir zu den Mitteln der Therapie kommen, vielleicht noch zu den Therapiezielen. Wie sehr muss man bei den Therapiezielen, die man festlegt, auf die unterschiedlichen Patientengruppen, wir haben es ja jetzt gehört, natürlich ein großes Thema in der Geriatrie, aber auch in der Onkologie, im Palliativbereich und noch viel breiter, wie wir gehört haben. Aber wie weit muss man auf diese unterschiedlichen Patientengruppen beziehungsweise auf die einzelnen Patientinnen und Patienten eingehen, wenn man die Therapieziele formuliert, was überhaupt möglich ist, wie wir jetzt gehört haben, weil vieles wäre richtig, aber ist gar nicht möglich, wie es scheint.
Ja, dazu möchte ich zu den Folgen vom Appetitmangel und der daraus resultierenden Mangelernährung noch ein bisschen zusammenfassen, weil es kommt ja nicht nur zum Gewichtsverlust, es kommt eben zum muskulären Abbau, zu einer generalisierten Schwäche und Müdigkeit der Patienten, es kommt zu einem Kraftverlust und Leistungsabfall, es kommt zu einer eingeschränkten körperlichen Reserve der Patienten, eine absolute fehlende Energieversorgung, wie wir gerade an den Kalorien gehört haben. Aber es kommt auch zu Nährstofflücken, weil es geht ja nicht nur um die Makronährstoffe, die uns da fehlen, sondern auch die Vitamine, Spurenelemente, Ballaststoffe und so weiter. Es kommt zu einer Einschränkung der Funktionalität der Patienten, was ja ganz das wesentliche Problem ist. Es kommt zur Gangstörung, Immobilisation, zu Stürzen, Osteoporose, Frakturen, zu vermehrten Kosten, zu verzögerter Wundheilung, was wir gerade gehört haben, zu Dekubital- und Liegegeschwüren. Die Immunantwort, die Immunabwehr ist reduziert und damit die Infektionsneigung erhöht. Es kommt zur vermehrten Komplikation und in letzter Linie zur eingeschränkten Lebensqualität der Patienten. Und das ist ja immer unser größtes Ziel, die Lebensqualität da zu erhalten. Und wenn Sie die verschiedenen Patientengruppen angesprochen haben, ist auch von ESPEN, von der amerikanischen Gesellschaft für parenterale und enterale Ernährung, sind Studien abzurufen, die prognostische Bedeutung von Appetitmangel und Mangelernährung für zum Beispiel onkologische Patienten. Es kommt zu einer verringerten Gesamtüberlebenszeit, zu längeren Krankenhausaufenthalten und zu häufigeren Wiederaufnahmen ins Krankenhaus. Und gerade im geriatrischen Bereich sind es eben die Makro- und die Mikronährstoffe. Aber was ganz wesentlich ist und was auch damit der Wundheilung zusammenhängt, ist eine ausreichende Eiweißaufnahme. Und wir haben ja auch gehört, wir verabreichen den Patienten eben auch diätologisch kalkulierte Essensvorgaben, aber der Patient isst die Hälfte. Wir sind froh, wenn wir Tellerprotokolle sehen. Das ist einfach, wo man ganz plakativ am Teller einzeichnen kann, der Patient hat die Hälfte gegessen. Wenn er über Tage nur die Hälfte isst, was wir gerade gehört haben, hat er einfach ein großes Defizit. Und der Eiweißmangel ist deshalb ein großes Problem, weil nicht nur unsere Muskulatur und die Knochen aus Eiweiß bestehen, sondern gesamten Immunzellen. Und wenn ich jetzt eine Akuterkrankung habe, brauche ich 30% mehr Immunzellen. Und wo nehmen die das Eiweiß her? Die nehmen es dann wieder aus dem Muskel her. Also das ist ein Kreislauf. Ich müsste den Patienten in der schlechten Infektionssituation oder bei Wunden 30% mehr Eiweiß noch als ohne Schienen schon hoch angesetzt ist bei diesen chronisch kranken Patienten verabreichen. Und das kriegen wir oft sehr schwer in den Patienten hinein. Also das ist sehr zu beachten.
Um jetzt nochmal auf meine Frage zurückzukommen, wenn ich es zusammenfassen darf. Die Ziele, die Therapieziele müssen individuell festgelegt werden und die Lebensqualität sollte dabei ausschlaggebend sein. Habe ich das jetzt so richtig zusammengefasst?
Ganz korrekt. Also die Individualität ist immer notwendig. Wir haben ja schon gesprochen, die Diätologie ist notwendig, die Logopädie ist notwendig. Wir haben den Patienten im Zentrum und scharen uns als gesamtes Team um den Patienten, um da ihn in den Fokus zu stellen und ihn individuell zu behandeln. Und das große Problem ist der Frailty, Fragilitäts-, Gebrechlichkeitsphänotyp unserer alten Patienten. Das ist eigentlich der prognostisch schlechte Marker für unsere Patienten, wenn sie schon in so einer stark katabolen Situation sind, dass wir sie da noch einmal rechtzeitig auffangen können und diesen Endstage-Prozess noch einmal abzufedern.
Frage Gruber, bevor wir jetzt zu medikamentösen Optionen kommen, die es ja hoffentlich doch gibt gegen das, was meine Hausärztin hier gesagt hat. Aber welche nicht-medikamentösen Optionen stehen Behandlern jetzt entweder begleitend oder auch alternierend zur medikamentösen Therapie im stationären, aber auch im Hauspflegebereich zur Verfügung? Was braucht es für Rahmenbedingungen auch, um diese Optionen überhaupt auch ziehen zu können? Das heißt, theoretisch aber können in der Hauspflege zum Beispiel diese Optionen dann auch gezogen werden?
Es gibt unglaublich viele nicht medikamentöse Optionen, die einfach einem zur Verfügung stehen. Was ich auch nochmal betonen möchte, ist wirklich die Individualität. Jeder Bewohner, Patient ist völlig individuell und die Gründe für den Appetitmangel sind extrem einzeln zu beurteilen. Und erst wenn ich das wirklich berücksichtige, kann ich die optimale, richtige oder bestmögliche nicht medikamentöse Maßnahme finden. Es gibt, was ganz wichtig ist, ist das, was der Kollege Dr. Groß gesagt hat, dass einfach die Geschmacksknospen eigentlich, das heißt eigentlich, sie sind deutlich reduziert und da ist schon eigentlich auch der erste Ansatzpunkt, weil einfach das Essen mit verschiedenen Gewürzen und Kräutern noch zusätzlich gewürzt werden kann. Man braucht gar nicht auf chemische Substanzen gehen, die man im Supermarkt kauft, sondern zum Beispiel Petersilie, Majoran, Lorbeer, alles die Sachen, die vielleicht auch im Garten wachsen, können helfen, einfach Essen nochmal geschmacksintensiver zu machen. Auch verschiedene Aromaöle können appetitanregend wirken. Ingweröl, Rosmarinöl, Zimtöl, was man über einen Diffuser im Raum vernebeln kann, kann appetitanregend wirken. Wichtig ist, Essbiografien erstellen. Eine Essbiografie ist quasi eine Biografie erheben, was hat dieser Mensch, dieser Patient früher gern gegessen. Heißt nicht, dass das immer noch tut, aber zumindest hat man einen Anhaltspunkt. Wenn man unterwegs ist zum Beispiel, kleine Snacks immer griffbereit haben, kann sein, dass man dadurch den Appetitmangel etwas stoppt oder ihn verlangsamt. Appetitanregende Getränke wäre eine Möglichkeit, die vor den Mahlzeiten zu nehmen. Zum Beispiel Ingwertee, Wermuttee, Salbeitee. Diese Optionen bestehen. Alkoholfreies Bier wäre eine Option. Alle Optionen, die es gibt, müssen individuell festgelegt werden, weil die Ursache so mannigfaltig sein kann, dass es kein Pauschalprogramm gibt, was hilft. Das sind einfach nur Ideen, was kann man machen. Zum Beispiel auch lüften. Das klingt so banal, aber wenn jemand kocht in einem Raum, ja, macht es Essensdüfte. Vielleicht kriegt man dann Ekel. Oder vielleicht sind diese Dinge einfach der ausschlaggebende Punkt, weswegen man dann nicht mehr essen möchte. Also in der Ernährung, in der Gestaltung. Wie gestalte ich einen Tisch? Decke ich es mir schön auf? Habe ich ein gutes Raumklima? Ist es heiß? Ist es kalt? Also so ganz einfache Dinge können helfen, den Appetitmangel vielleicht zu lindern. Was mir noch wichtig ist zu sagen, wir arbeiten bei uns im Haus auch viel mit hochkalorischer Zusatznahrung. Das sind einfach Produkte, die man kaufen kann von verschiedensten Firmen, die mit Eiweiß und mit zusätzlichen Kalorien einfach angereichert sind. Und die kann man in verschiedenen Geschmacksrichtungen kaufen. Bei uns hat sich das bewährt, wir mischen oft einmal den Geschmack Cappuccino im Kaffee mit dazu. Das ist eine einfache Möglichkeit, es schmeckt trotzdem nach Kaffee, die Menschen mögen das, aber ich führe gleich in der Früh schon Kalorien dazu. Die Thematik, was auch ein bisschen ist, ist, man sollte essen, wenn man Appetit hat. Und gerade im stationären Bereich ist das natürlich durchaus schwierig, ja, weil es gibt einfach Küchenzeiten, ja, es gibt einfach Essenszeiten und man muss schon schauen, dass zwischendrin auch die Möglichkeit besteht, etwas zu essen zu bekommen. Nachtjausen, kleine Snacks zwischendurch, die einfach verfügbar sind. Und wenn ich demenziell veränderte Menschen betreue, egal in welchem Setting, bietet es sich an, irgendwelche Imbissstationen aufzubauen, Essen in Buffetform. Also es gibt viele, viele Möglichkeiten. Ich habe da eine riesige Liste, was man machen kann. Wichtig ist, dass man wirklich sich den einzelnen Menschen anschaut mit seiner Thematik, weil wenn das eine soziale Thematik ist, dann muss ich wo ganz anders ansetzen. Dann brauche ich vielleicht Psychologen, vielleicht brauche ich die Angehörigen dazu. Und das muss man wirklich rausfinden. Also die Anamnese, ja, psychisch, physisch, sozial, ganz, ganz wichtig. Und natürlich die Diagnostik. Weil wenn irgendeine Ursache ist, eine medizinische Ursache, dann muss ich natürlich die auch behandeln. Ja? Also diese Kombination, dieses Miteinander ist ganz wichtig. Und da sehe ich auch die große Thematik, wie kommen wir zueinander? Wie können wir miteinander reden? Wer bezahlt das? Wer bezahlt im häuslichen Setting die Physiotherapeutin, die Ergotherapeutin, die Sozialarbeiterin, die sich kümmert um den Menschen, die zuhört, die Ideen hat? Und da, glaube ich, haben wir ganz viel Potenzial noch, wie wir einfach miteinander viel besser kommunizieren müssen. Ein multiprofessionelles Team ist meiner Ansicht nach das Wichtigste, weil jeder einfach seinen Fokus hat. Ja, und alle Fokus zusammen machen das Beste für den Bewohner, Klienten, Patienten, nämlich Lebensqualität. Und das ist ganz wichtig. Essen, Appetit hat was mit Lebensqualität zu tun. Und da müssen wir hin.
Vielen Dank. Frau Dr. Hoffmann, es gibt kein Pauschalprogramm, hat die Frau Acher-Gruber gerade formuliert. Aber wenn wir jetzt wirklich den Fokus auch auf medizinische Ursachen eines Appetitmangels auch legen, was gibt es jetzt in medikamentösen Wirkstoffen, was steht zur Verfügung, um einen Appetitmangel im klinischen Setting zu bekämpfen?
Also die letzten Aussagen von der Frau Ahre-Gruber haben mir sehr aus der Seele gesprochen. Das ist einfach nicht nur der poststationäre Alltag wie bei ihr, sondern auch bei uns der klinische Alltag. Und wir benutzen eben auch alle Basismöglichkeiten, die bereits aufgezählt worden sind, und die hochkalorischen Zusatznahrungen, die wirklich auch schon in vielen Geschmacksrichtungen jetzt ausgearbeitet worden sind. Da gibt es nicht viel Ausrede mehr, dass man da nichts davon verträgt oder nichts schmeckt. Aber natürlich gibt es jetzt medikamentös gezielte Ansätze, die wir verfolgen können. Und man glaubt gar nicht, wie viele Medikamente eigentlich appetitsteigernd sein können. Ja? Und da kann man schon zum Beispiel von Antidiabetikern beginnen, ob das jetzt Sulfonylharnstoffe sind, die appetitsteigernd sind, und natürlich das Insulin per se, das ist ja geläufig appetitsteigernd, aber auch Dinge wie Benzodiazepine, zum Beispiel das Diazepam ist appetitsteigernd. Alkoholische Getränke natürlich auch. Damit kann ich jetzt natürlich nicht ausreichend täglich meine Patienten betreuen, aber das sind alles Ansätze, wo man Appetit steigern könnte. Viele zentral wirksame Medikamente, Neuroleptika, Antikonvulsiva, antiepileptische Medikamente wie Valproinsäure oder Carbamazepin sind appetitsteigernd, aber auch Haloperidol zum Beispiel, also neuroleptische Medikamente, und auch antidepressive Medikamente wie Mirtazapin können gut eingesetzt werden, um den Appetitmangel zu behandeln, und in weiterer Folge aber auch Cannabinoid-1-Rezeptoragonisten wie das Tetrahydrocannabinol, das Dronabinol. Das findet bei uns auch klinischen Einsatz. Und ich habe auch eine Arbeit gefunden, wo verglichen wurde der Einsatz von Dronabinol, Mirtazapin und Megestrol. Das ist ein synthetisches Progesteron-Derivat, wo man geschaut hat, die Effektivität und die Sicherheit dieser appetitstimulierenden Medikamente. Es war eine kleinere Studie, aber man hat durchwegs bei allen drei Substanzen gesehen, dass sie den Appetit steigern, dass die Patienten bereitwilliger das Essen annehmen und dass sie auch mehr von ihren Portionen essen, und unter einer Standarddosierung sind da keine relevanten Nebenwirkungen bei dieser Studie herausgekommen.
Okay, das Wort Sicherheit vielleicht, dass ich das jetzt nochmal zurückkomme. Viele dieser Medikamente, die da helfen können, sind natürlich jetzt, sage ich mal, nicht unproblematisch von den möglichen Nebenwirkungen, die Sie so aufgezählt haben. Ich denke, es wird da Spezialisten brauchen, um herauszufinden, welche Medikamente man da in den Einzelfällen versuchen kann. Oder kann das auch über Hausärzte passieren?
Das kann natürlich, der Hausarzt kennt seinen Patienten ja auch mitunter am allerbesten, und wir haben auch Patienten, die depressive Komponente haben, und wenn ich abends ein Mirtazapin dazugebe, dann habe ich auch mehrere Fliegen mit einer Klappe da erwischt, und der Patient nimmt unter Umständen zu und hat auch einen besseren Nachtschlaf und auch die Stimmungslage ist gebessert. Wir haben natürlich auch Patienten, wo wir kleinen Cortisonstoß probieren, da, um das zu stimulieren, aber wir greifen sehr gerne auf Dronabinol zurück, weil das auch so eine Multimedikation ist, wo man mit ein wenigen Tropfen viele symptomatische Beschwerden des Patienten therapieren kann. Man nimmt es ja sehr häufig in der Schmerzmedikation, aber es wirkt natürlich auch bei Patienten mit Depression und Angst und Schlafstörung, aber natürlich bei Übelkeit, Inappetenz und bei Sarkopenen oder auch kahektischen Patienten. Und dann nimmt man sich einfach das Cannabinoid-System dazu nutze, diese Eigenschaft EAT, also Verbesserung des Appetits, des Ernährungsverhaltens, und als Nebenwirkung kann Appetit auftreten. Also ist bei einer Studie von Wendelmuth herausgekommen. Ja? Und das ist aber genau der Effekt, den wir erzielen wollen.
Okay, Herr Dr. Groß, ist Dronabinol auch bei Ihnen im niedrigen Bereich also ein Thema? Dronabinol, darf ich ja nur kurz dazu sagen, ist ja jetzt einfach keine fertige Arznei. So. Sie wird ein Wirkstoff, der als Magistralrezeptur in den Apotheken erst hergestellt wird. Was haben Sie für Erfahrungen, und überhaupt, was ist jetzt im niedergelassenen Betreuung vielleicht speziell zu beachten beim Patienten mit Appetitmangel, wenn man die betreut?
Ja, also ich kann das nur alles bestätigen. Ja, im niedergelassenen Bereich habe ich sehr große Erfolge mit Dronabinol. Es ist ein bisschen so eine geheimnisvolle Substanz, dass ich kann auch meistens die Patientinnen und Patienten damit locken, so nach dem Motto, ich will eh nichts mehr und lassen es mir in Ruhe. Also diese, und wenn ich sage, naja, probieren wir es einmal mit Cannabis, dann fangen die Augen zu leuchten an manchmal. Also das kann, man kann also wirklich auch so ein bisschen eine psychologische Komponente hineintun. Aber ja, die Nebenwirkung von Dronabinol ist Appetit. Man kann es mit nahezu allem kombinieren. Also es ist überhaupt kein Problem in der Interaktion. Es gibt einige wenigen Antiepileptika und so, aber grundsätzlich gibt es hier kein Problem. Das Problem ist eher die Monitorisierung, die man im klinischen Bereich viel besser machen kann, weil wenn wir dann den großen Satz haben, bei Dronabinol, start low, go slow, dann würde ich jetzt eher sagen, im niedergelassenen Bereich habe ich start low, go slower. Also wir müssen natürlich aufpassen, dass wir es eben gut monitorisieren können. Ich empfehle da meinen Patientinnen oft auch ein Tagebuch zu schreiben. Das hat mehrere positive Effekte. Erstens, sie können ihren positiven Effekt, den ich ja erhoffe, auch wirklich nachlesen und darlegen. Und zweitens brauchen wir gerade im niedergelassenen Bereich auch so einen Beleg für die chefärztliche Bewilligung. Weil das Ganze ist natürlich eine Diskussionsgrundlage mit den Krankenkassen und mit den Chefärzten. Aber wenn wir das gute Unterlagen haben, also in dem Fall ein Tagebuch, wo wir, sagen wir mal, über 4 Wochen sagen können, bitte, das hat so einen guten Erfolg gehabt und wir würden das jetzt gerne auch über die Krankenkasse beziehen, dann geht das meistens sehr gut. Aber wir brauchen eben mehr Erklärungsbedarf. Und ja, es ist kein Fertigprodukt, es ist ein Magistraliter. Das heißt, wir haben eine 2,5-prozentige Lösung, das ist so in 10 Milliliter. Das wird in der Apotheke erst hergestellt. Auch das ist eine gewisse Hürde, weil man muss das sozusagen extra rezeptieren. Dann hat man noch eine Suchtgiftvignette. Also es ist ein bisschen ein Aufwand, aber es zahlt sich absolut aus. Also ich habe viele geriatrische Patientinnen, die mit einer extrem niedrigen Dosierung, 3x3 Tropfen, ja, also das ist wirklich ganz wenig, eine Gewichtszunahme, Appetitzunahme und auch eine Lebensqualitätsverbesserung und auch eine Lebensfreude bekommen. Es ist, wie wir alle wissen, natürlich auch entspannend, es ist antidepressiv und es ist sogar auch schmerzstillend. Das heißt, dieses ganze Package dieses Alterungsprozesses können wir mit so einem Cluster-Medikament, wie Dronabinol ist, sehr gut abfangen.
Sie haben jetzt ein paar Mal darauf hingewiesen, auch schon auf diverse Studien. Wie sieht es mit der wissenschaftlichen Evidenz dieser Medikamente aus? Nachdem es ja offenbar die Diskussionen, wie Sie auch besprochen haben, mit der Krankenkasse auch noch gibt, ist das Off-Label oder wie schaut das aus jetzt der Gebrauch zum Beispiel bei Dronabinol oder auch anderen Mitteln, die genannt wurden?
Nein, so wie Dronabinol, wie der Herr Dr. Groß das gerade erwähnt hat, es ist Suchtmittelvignette und Chefarztpflichtig und die Argumentation muss natürlich sehr gezielt sein und wir versuchen das auch, wenn wir das im stationären Bereich etablieren, beim Patienten auf jeden Fall zu einer Chefarztbewilligung zu kommen, um den Patienten so nach Hause zu schicken, damit hoffentlich der Nachbehandler dann auch die Möglichkeit hat, das dann weiter zu verordnen. Das ist auf jeden Fall nötig, ist aber keine Off-Label in diesem Sinn. Bezüglich Studiendaten darf ich vielleicht nur noch ergänzen, dass ich ganz rezentes Systematic Review gefunden habe von 146 Studien, die sich mit Appetitmangel und Mangelernährung und Mortalität bei älteren Patienten beschäftigt hat. Und eine Unterarbeit davon war von Taniguchi aus 2019. Der hat bei älteren Herrschaften die 2-Jahres-Mortalität untersucht, appetitabhängig, und hat gefunden, bei gutem Appetit ist die 2-Jahres-Mortalität bei 3,8%, bei schlechtem Appetit bei 17,6%, also knapp das 5-fache gesteigert. Und die gesamte Arbeit, eben über 146 Studien, hat deutlich herausgearbeitet, dass es eine Assoziation gibt zwischen Appetitmangel und natürlich Gewichtsverlust bei onkologischen Patienten, aber auch bei nicht-onkologischen, bei chronisch Kranken, bei polymorbiden Patienten, und dass das Risiko für Mangelernährung und krankheitsbedingter Verschlechterung und Mortalität deutlich gegeben ist. Und das Screening, das wir heute schon angesprochen haben, dass das ganz essentiell ist, ein Assessment, um den Patienten da entsprechend weiter zu behandeln.
Vielen Dank für den Hinweis. Wir werden natürlich auch diese Arbeiten, die genannt wurden, dann verlinken für die interessierten Hörerinnen und Hörer. Damit bin ich eigentlich schon mit meiner Frageliste durch. Ich würde jetzt vielleicht unsere Diskutanten am Schluss bitten, wie wir es so schön nennen, um eine Take-Home-Message für unsere Hörerinnen und Hörer? Also was Ihnen jetzt vielleicht besonders wichtig ist, das schon gefallen ist, nochmal betonen, auf was man achten muss. Frau Ari Gruber, ich beginne bei Ihnen. Was möchten Sie den Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg noch geben?
Was möchte ich mit auf den Weg geben? Ich möchte an dieser Stelle gerne nochmal auch eine Leitlinie für die Pflege eigentlich erwähnen, die uns ganz, ganz viel weiterhilft, nämlich von der Deutsches Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege, DNQP, ist die Abkürzung. Die haben 2017 einen Expertenstandard rausgebracht, nämlich Ernährungsmanagement zur Sicherung und Förderung der oralen Ernährung in der Pflege. Und dieser Expertenstandard, das sind knappe 120 Seiten, umfasst alles das, was wir heute besprochen haben. Das ist ein super Nachschlagewerk, wo einfach ganz klar drinnen steht, Ursachen erkennen. Warum will dieser Mensch nicht essen oder warum kann er nicht essen? Und die Ursachen ist derartig individuell. Wir müssen als allererstes, auch als Pflegekräfte, die Ursache rausfinden mit einer guten Anamnese und dann erst Maßnahmen. Mir ist ganz wichtig, dass wir auch seitens der Pflegekräfte verstehen, dieses breite Drüberstreuen von Maßnahmen, und es gibt wahnsinnig viele nicht-medikamentöse Optionen, bringt gar nichts, wenn wir nicht als erstes hinschauen und zuhören. Und mir ist ganz wichtig, da den Fokus drauf zu setzen, sich die Zeit zu nehmen und zu sagen, okay, wo ist das Problem? Und dann individuell aus diesem großen Katalog, der ja da ist, eine Option zu wählen und diese zu probieren. Und auch nur eine Option. Ja? Und wenn die nicht funktioniert, dann die nächste und nicht gleichzeitig 17, weil dann wissen wir auch wieder nicht, was ist jetzt, wo haben wir den Triggerpunkt erwischt. Und da würde ich einfach unsere eigene Berufsgruppe einfach motivieren, sich zu trauen, ja, und auch mit der Ärzteschaft einfach mehr ins Gespräch zu kommen und zu sagen, ich glaube, wir haben ein Problem, lass uns schauen, wo wir gemeinsam miteinander und auch mit anderen Professionen den besten Weg für diesen einzelnen Menschen finden.
Vielen Dank. Frau Dr. Hoffmann, darf ich um Ihr Statement zum Abschluss bitten?
Sehr gerne. Mein erstes Statement ist, Ernährung wirkt. Und das ist so auch eine Studie, das ist die Effort-Studie, die es sogar ins Lancet geschafft hat, wo gezeigt worden ist, durch suffiziente Ernährung kann die Komplikationsrate und die Mortalität gesenkt werden. Und wichtig ist einfach eine Awareness, so wie wir es heute auch schon gehört haben, für dieses Problem und für dieses Zustandsbild des Patienten ein Bewusstsein zu schaffen. Die Vernetzung mit allen Berufsgruppen und auch intra- und extramoral ist ganz wichtig. Und die individuellen Vorlieben des Patienten zu bewahren, weil es geht um die Lebensqualität unserer Patienten, und wenn es unseren Patienten gut geht, dann ist es auch unsere eigene Lebensqualität, unserer aller Betreuenden. Und die Ernährung ist, denke ich, jetzt nicht weniger wichtig, als ich habe eine Herz-Bypass-Operation oder sonst eine große medizinische Leistung vollbracht, weil wenn ich diese Basis nicht habe, wenn der Patient postoperativ wochenlang nicht suffizient ernährt werden konnte, dann ist leider die große Operation gut gegangen, aber der Patient ist ebenso katabol, wie wir es besprochen haben, und geht nicht gut aus der ganzen medizinischen Behandlung hervor.
Vielen Dank. Herr Dr. Groß?
Ja, ich möchte einfach plädieren. Ich möchte sagen, Appetitmangel ist ein wesentlicher Diagnosefaktor in der Betreuung der Patienten mit weitreichenden Folgen. Wir haben alles schon gehört, wie zum Beispiel Schwächung der Immunabwehr, erhöhte Infektanfälligkeit. Ich plädiere an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, fragen Sie bitte aktiv nach.
Frau Ari Gruber, Frau Dr. Hoffmann, Herr Dr. Groß, ich bedanke mich sehr für diese spannende Diskussion.
Dankeschön.
Schön, dass Sie bei uns waren. Sie hörten ein PFP-Audio-Fortbildungsangebot von PENS.at. Dieser Podcast entstand in freundlicher Unterstützung von Candoro Ethics. Produktion Michael Wurzinger, Redaktion und Moderation Volkmar Welguni.